Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, Vormittag, Nachmittag, kurz vor Mitternacht oder wann auch immer ihr das hier hört. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum zweiten Sommerseason-Podcast hier bei Nana One. Mein Name ist Endo, ich bin wieder shirtless in meiner vor Hitze überquellenden Dachgeschosswohnung. Und sollte ich zerfließen, dann nicht wegen der Temperaturen, sondern aus Bewunderung für meinen wunderbaren Podcast-Kollegen, der da auf den melodischen Namen hört. Gabby, hallo Gabby.
Hallo Endo, ich habe gerade eine Winterjacke an, ehrlich gesagt sogar zwei Winterjacken und drei Hosen und habe meinen Ventilator ausgeschaltet, Heizung angeschaltet und den Computer, der gerade den Computer, what the fuck, wann habe ich den Begriff zuletzt gesagt, PC, der hier diesen Livestream encodet, da habe ich einfach auch 5 Livestream-Encodes zeitgleich gestartet und die Settings erhöht, damit der noch mehr CPU-Leistung verbraucht. Schön warm hier.
Und du frierst immer noch.
Ein bisschen, ja. Ist schon ein bisschen kühl.
Ja, Mist.
Sind nur 60 Grad gerade hier im Zimmer.
Ja, das ist ja nix.
Ja, aber jetzt heul mal nicht rum hier. Das ist noch, wir sind noch nicht im Peak angekommen wieder. Das ist noch nicht hier das, was noch kommen wird, was uns komplett wegbrennen wird. Also von daher genieß deine letzten Wochen, bevor du verbrennst.
Wenn wir im Peak ankommen, dann wandere ich aus in die Antarktis. Guck, ob es Caldea wirklich gibt aus Fate Grand Order.
Boah, Antarktis dann auch 35 Grad.
Aber das ist dann ja zumindest noch aushaltbar im Vergleich zu Deutschland.
Das stimmt allerdings.
Ist dann ja wie ein großes Freibad.
Im Vergleich zu den 70 Grad in Deutschland ist das auf jeden Fall aushaltbar.
Nö?
So, hallo, willkommen zum Klimawandel-Schwurbel-Podcast.
wir beschäftigen uns heute damit mal wieder, ob die Anime der aktuellen Season aushaltbar sind. Die letzte Woche fand ich ziemlich aushaltbar. Deswegen mal schauen, was es heute so gibt. Ich habe gesehen, wir haben, glaube ich, 2 Isekai dabei.
Richtig.
Das heißt, jetzt, wo wir von Japan verwöhnt wurden und echt wenige Isekais hatten letzte Season und wie super viel Abwechslung und so weiter, dachte sich Japan, nee, komm, wir wollen die mal nicht zu lange verwöhnen, nicht zu lange in Sicherheit wiegen und knallt uns jetzt erstmal wieder ein paar Titel vor den Latz. Da müssen wir alle zusammen durch. Ihr und wir. Ich meine, wir
sind auch wieder relativ viele diese Season. Also da kommen noch ein paar mehr als nur die 2 heute.
Aber es ist auch viel interessantes Zeug. Naja, deswegen, mal gucken. Naja, bringen wir es hinter uns. Wir haben heute kein Thema der Woche, weil wir es möglichst schnell hinter uns bringen wollen.
Und nichts geschehen ist in der Anime-Welt. Absolut nichts.
Genau, gar nichts.
Gar nichts.
Sommerloch.
Komplettes
passiert
Sommerloch.
Nichts. Ja, vielleicht strandet ja ein Wal vor irgendeinem Anime-Studio oder so, dann können wir darüber berichten, aber momentan gibt's da nichts sonderlich Interessantes.
Jo.
Und mir ist auch kein interessanter Gedanke gekommen. Das heißt, ich kann nicht mal wieder so einen random Endo-Thought mir aus den Ohren saugen.
Geht bergab hier mit dem Podcast.
Mein Hirn ist leer.
Hier. Gar so weniger Content für mehr teuer Geld.
Aber dafür liefert uns Japan ja Content, über den wir reden können.
Ah.
Danke Japan. Was ist denn der erste Content, den wir heute behandeln?
Ja, wir beginnen mit Bang Dream, Yumemita.
Bumstraum.
Endo, freust du dich auf Bumstraum?
Digga, das ist der beste Anime aller Zeiten. Die Ave Mujica war richtig gut. Die anderen Bang Dreams waren scheiße, aber der ist gut. Wenn du das nächste Mal herkommst, schauen wir mal die Bang Dream-Filme zusammen. Digga, schon ein Absturz, den nicht zu feiern.
Ich hab grad wieder ein Trauma ausgelöst bei Endo, Entschuldigung. Endo, was ist deine Bang Dream Vorerfahrung? Um das vielleicht mal ganz kurz zu klären.
Ich habe tatsächlich die aller erste Staffel damals gesehen, 2017, als die rausgekommen ist.
Richtig gesehen, hast du fertig geguckt?
Ja, komplett geguckt. Ich fand die scheiße, hab der eine 3 von 10 gegeben. Und das damals, als 18-Jähriger. Und danach habe ich nie wieder was von dem Franchise angefasst. Außer wir hatten mal irgendwas im Podcast, aber ich glaube nicht. Weil eben ich die erste Staffel so kacke fand. Und ich es nicht glaube, wenn Leute mir sagen, it gets better, I swear. Ich glaube, Bang Dream ist nicht die Art von Geschichte, die ich mag.
Okay, dann meine Bang Dream-Erfahrung. Ich habe 2016 war ich zum ersten Mal in Japan im Urlaub und da war gefühlt ganz Japan Bang Dream gebrandet. also eigentlich nur hauptsächlich Tokio, aber wirklich so in allen Bahnen war alles voll mit Bangdream-Werbung. Und man muss dazu sagen, der Anime ist erst ein Jahr später gestartet. Also das war noch Werbung für das Musik-Franchise Bangdream, zu dem noch gar kein Anime. Ich glaube, der Anime war angekündigt, aber der Anime an sich hat noch nicht existiert zu dem Zeitpunkt. Und alles war voll mit Bangdream und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und dann haben wir den Anime dann ein halbes Jahr später im Podcast geschaut, im Season-Stream. Und ich habe auch eine 3 von 10 gegeben, wie ich gerade sehe. aber ich habe, dazu gibt es ja auch in einem Podcast ein Review, Bangdream Episode of Roselia, die 3 Movies geschaut. Und den habe ich immer eine 5 von 10 gegeben, aber es war trotzdem übel generische Idol-Scheiße. 2 Filme waren das anscheinend, bloß nicht 3. Siehst du, kam mir vor wie 3 Filme, waren aber nur 2. Das sagt schon einiges aus. Okay, aber jetzt haben wir ein neues Bangdream und dieses Bangdream macht alles anders. Erstmal, das basiert wieder auf einer Bangdream-Band aus dem Bangdream-Franchise und die Band an sich existiert seit 2023 und da haben sie jetzt aber alles ganz verrückt gemacht, denn jedes Mitglied dieser Band ist jetzt gleichzeitig auch Streamer, also IRL-Streamer. Also eigentlich nicht IRL, also die Person IRL streamt, aber mit einem VTuber-Avatar. Das heißt, wenn euch in dem Anime jetzt die Charaktere gefallen, könnt ihr auf Twitch gehen und dann dort einfach deren Livestreams die ganze Zeit schauen. Ohne Untertitel, weil, ne? So sieht das nämlich aus. Lizenzierst du das Ganze von Crunchyroll?
Crunchyroll!
Kurze Vorwarnung an der Stelle, die deutschen Subs sind von extern geliefert, die sind nicht von Crunchyroll selber, wie ich gehört habe, sind die ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wir checken das gleich mal ab und können sich vielleicht nachträglich noch sagen, ob die deutschen Subs okay sind.
AKA, wenn wir dem Anime keine 10 von 10 geben, liegt es daran, dass wir die falschen Subs geschaut haben.
Ich habe wieder Endlustrauma ausgelöst.
Mit den richtigen Subs wäre es eine 10 von 10. Jeder Einzelne, der jetzt eine abweichende Bewertung gibt, hat einfach die falschen Subs geschaut.
Richtig. Genau. Also ich habe die kurz gecheckt. Die scheinen nicht KI-generiert zu sein. Wir hatten ja, die Subs sind von Bandai geliefert und wir hatten von Bandai ja letzte Season bei Lulutolili hatten wir dann da KI-generierte Subs. Das war ja Das konnte man sehr gut nachweisen. In dem Fall hier deutet vieles darauf hin, bei dem, was ich so verglichen habe, an den Zeilen her, dass das hier tatsächlich ein Mensch dran gesessen hat. Also würde mich extrem wundern, wenn das KI-generierte Subs sind. Trotzdem sollen sie halt nicht besonders gut sein. Das kann man euch ja nachher nochmal sagen, ob die Subs zumutbar sind oder nicht. Studio ist wie immer Sunsigen bei Bangdream. Die haben ja auch schon die vorherigen Bangdream-Titel gemacht. Die haben jetzt ein neues Label gegründet namens Nichika Line und unter diesem Label läuft das Ding. Keine Ahnung, wofür das Label steht, aber ist jetzt halt so. Studios mit ihren ganzen Labels, mal wieder. Außerdem hatten wir Sunsigen letztes Jahr mit Guilty Gear Strive. Autorin ist diesmal Goto Midori, von der hatten wir noch keinen Original-Anime, aber die hat letzte Season unter anderem das Drehbuch bei The Classroom of a Black Cat and a Witch geschrieben. Das war das mit dem Arschlochlecken von Katzen. Und dann haben wir noch Regisseurin Umetsu Tomomi, die hat ihr Regiedebüt, hat zuvor Storyboards bei Blue Archive und Food for the Soul gemacht. Ansonsten aber ein unbeschriebenes Blatt. Dann ja, gucken wir mal rein, ne? Mal los hier.
Bumstraum. Ich habe hier ein Ei. Und dieses Ei werde ich auf die Türklinke des käsigen Endo legen. Wenn er die Tür öffnet, wird das Ei herunterfallen und sein Leben ruinieren.
Käsiger Endo, öffne deine Tür. Oh, käsiger Endo, öffne deine Tür.
Und erzähle dann, worum es geht.
Ach, Digga, wer hat ein Ei auf meine Türklinke gelegt? Muss ich jetzt wieder wegwischen hier. Gabby, tut mir leid, ich komme erst ein bisschen später in den Podcast. Ich muss kurz das Ei wegfischen, Moment.
Ich habe aber nicht aufgepasst, also ich brauche schnell jemanden, der erzählt, worum es geht.
Moment. So, das Ei ist weg.
Ja, gut.
Scheiße, Alter. Wer kommt auf so eine blöde Idee?
Also wenn mir das passieren würde, wäre mein Leben ruiniert, muss ich sagen.
Ja, mein Leben ist nicht ruiniert, aber schon ein bisschen ungehalten. Hm. Naja, gut, in Bang Dream Yume Mita geht es um ein paar Mädels, die VTuber-Avatare sind. Also die VTuber-Avatare haben und die werden jetzt von einem kleinen Minecraft-Männchen dazu verdonnert, eine virtuelle Band zu sein, virtuelle Idols. Das sage ich, um Leute zu triggern, die sagen würden, das ist kein Idol-Anime, aber das ist ein Idol-Anime. Naja, auf jeden Fall müssen die jetzt eine Band sein. Das Problem ist, keiner von denen kann irgendwas. Die spielen alle kein Instrument. Die Hauptprotagonistin hier, die Arale, die gesponsert wird von einem bekannten Mineralölkonzern, die ist auch viel zu schüchtern, um irgendwie zu singen in dieser Band. Und sie kann es auch gar nicht so richtig. Und ich glaube, sie hat auch ein Trauma, weil sie früher in einer anderen Band war und irgendwie da rausgeflogen ist oder was auch immer. Und auf jeden Fall, ja, müssen sie sich jetzt aber irgendwie zusammenraufen, um das Projekt Band doch noch irgendwie real zu machen. Und gleichzeitig den Schatten ihrer Vergangenheit zu begegnen. Und ganz viel Brainrot zu vollziehen.
Krass.
Ja!
Banger. Dream.
Gabby, hat der Anime CGI revolutioniert?
Okay, also, ja. Das CGI, bei CGI an mir müssen wir immer erst über CGI reden, das ist schon korrekt so. Das CGI ist besser als das, was wir aus bisherigen Bang Dream Serien kennen. Das liegt jetzt meiner Ansicht nach nicht unbedingt daran, dass sich die Animationen großartig verbessert haben, sondern in erster Linie an zwei Dingen. Die haben hier einen 2D-Shader optimiert, der, also ne, quasi einen Shader, den man über das CGI drüber legt, damit es nach 2D-Animationen aussieht. Und der ist schon, ich würde sagen, der ist schon auf einem sehr, sehr guten Weg jetzt. Also das ist, ich bevorzuge immer noch bei weitem keine 3D-CGI-Animation gegenüber 2D. Zumindest nicht, ich bin kein großer Fan von 2D-geschadeten CGI-Animationen. Aber gut, kann jeder sehen, wie er will, das ist persönliche Präferenzen. Aber wenn es unbedingt sein muss, dann ist das hier, dann ist dieser Shader hier, den sie hier, dieser optimierte Shader, ist die richtige Richtung. Denn das sieht eigentlich an vielen Stellen nach ziemlich cleanem, also wenn du es so als Standbild sehen würdest, wäre es eine relativ clean aussehende 2D-Zeichnung. Also könntest du es so sehen. Es gibt relativ viele, so Character-Reaction-Faces drinne, die sehr, sehr ausdrucksstark sind. Und wo man tatsächlich halt die Models halt in eine gewisse Richtung gemorpht hat oder ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich denke auch die Gesichter so auf einer 2D-Ebene da reingezeichnet hat. Also man hat, ich glaube, das war jetzt nicht 100% CGI-Models, sondern ich denke, wir hatten hier relativ viele 2D-Shapes, die über die Models drüber gelegt wurden. Und das dann perspektivisch halt so aussieht, als wäre das Teil des Models. Und also das sind auch so zwei Kritikpunkte, die ich relativ häufig hatte mit CGI-Anime, die hier auf jeden Fall gelöst wurden. Ich finde es immer noch nicht so krass wie Girls Band Cry, dass ich tatsächlich richtig überzeugend fand vom CGI her. Das hat aber auch nicht versucht, wie 2D-Animation auszusehen. Das hatte volle 24 FPS. Das hatte auch super cartoonige Bewegungen und so weiter, aber in einer 3D-Stage. Und das persönlich finde ich viel geiler als das hier jetzt. Aber wenn es unbedingt sein muss, 2D-Animationen, also 2D-Animationen, wie 2D-Animationen aussehen, das CGI, dann ist das die richtige Richtung.
Ja, also ich muss auch sagen, ich fand's auch nicht schlecht. Ich mag ja schon das D4DJ-Franchise, was ja auch von Sanzigen produziert wird. Ja, und das sticht halt auch schon positiv gegenüber altem Polygon Pictures, CGI, was wir so in den 2010ern hatten und so weiter, insofern hervor, dass es halt, wie du schon sagst, sehr ausdrucksstark ist. Also wir haben sehr lebhafte Gesichter, wir haben sehr viel Bewegung, es wirkt halt nicht alles so steif und uncanny. Und ich glaube, das ist das, was die Anime von Sanzigen da jetzt positiv abhebt. Ob man jetzt, diese Imitation von 2D-Animation feiert oder nicht, das muss man selber wissen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Problem mit der Framerate. Also, dass es trotzdem irgendwie alles hakelig aussieht.
Ist immer das gleiche Problem, ja. Also, das genau, erinnert sich auch nicht.
Ja, und deswegen wird dieses CGI für mich auch nie an 2D-Animationen rankommen und muss ich deswegen immer den Vorwurf gefallen lassen, warum hat man nicht einen 2D-Anime gemacht? Also hier offensichtlich, weil das Studio halt fast nur 3D-Animationen macht. Aber ja, es wird nie, es ist immer gut für CGI, das versucht 2D nachzubauen, aber es ist nie gut. Und das ist halt das Ding.
Das Problem ist halt ja. So, also ich verstehe, warum es gemacht wird, ne, und der Fortschritt jetzt in diesem Anime, der zeigt mir auch, dass es sich dem annähert, was es sein möchte. Aber es ist immer noch so das Problem, dass die Art und Weise, wie du Frames gestaltest, wie du Bewegung gestaltest, in 2D-Animationen einfach völlig anders funktioniert als in 3D-Animationen. Und ich denke, das könnte lösbar sein, das Problem. Aber anscheinend sind wir noch nicht so weit. Anscheinend hat noch keiner so richtig rausgefunden, wie man Animationen, wie man Bewegungen, wie man auch In-Between-Frames so gestaltet, dass das tatsächlich wie 2D-Animation wirkt. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt das Ziel ist, aber scheinbar möchte man ja, dass es so nah an 2D-Animation ist wie irgendwie möglich. Weil ich mich da frage immer noch, warum macht man nicht gleich 2D? Egal.
Naja.
Ja, aber
was hier auf jeden Fall auch sehr interessant ist, also wenn ich es mal mit dem Bang Dream vergleiche, ich weiß ja nicht, was du damals gehalten hast von dem Bang Dream-Film, die du geguckt hast. Wenn ich es mal mit dem ersten Bang Dream vergleiche, das war halt ein maximal generischer 0815 Band-Idol-Anime. Also da ging es halt um, genau, also da ging es halt um knuffige Mädchen, die irgendwie, halt sich gefunden haben und gesagt haben, komm, wir starten eine Band und dann machen sie Auftritte und so weiter und so fort. Es hatte nicht so ganz den Realismus von einem Bocchi the Rock, wo die ja erstmal in so einem Livehouse anfangen, was ja, glaube ich, auch der typische Weg ist in Japan, wenn du eine aufstrebende Band bist, anzufangen. Ich glaube, bei Bangream, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die da angefangen haben. Sie waren auf jeden Fall nicht in einem Livehouse. Es war alles so ein bisschen konstruierter. Es war auf jeden Fall, also ich fand vor allen Dingen, es war halt langweilig, weil die Charaktere waren alles irgendwelche generischen 0815 Knuff-Knuff-Mädels. Der Storyverlauf war, mit Hoffnung und Träumen können wir alles schaffen. Und es war halt entsprechend total generisch und lame. Und hier geht man jetzt in eine ganz andere Richtung und macht es im Grunde, du hast gesagt, und das finde ich auch sehr akkurat, ein VTuber-Brainrot-Stream, nur als Anime. Das heißt, du hast hier die ganze, oder 90% der Folge hast du hier die Charaktere, wie sie irgendwelche komplett absurden Gespräche führen mit ganz viel und ganz viel und komische Quietschgeräusche machen und lustige Gesichter ziehen und irgendwelchen Kram labern. Anscheinend wird sich da wohl auch dann auf reale Memes, die es im japanischen Internet gibt, bezogen hier und da.
Das Marketing von Bandai zu dem Ding verwendet sogar englische Memes, also Memes, die gerade im englischsprachigen Raum beliebt sind, um das Ding zu bewerben. Also das ist auch irgendwie genau. Ja, es ist gutes Marketing, also absolut. Es funktioniert auch, man sieht, dass das klappt. So, du machst ein Anime-Girl, das irgendeine komplett insane Fresse zieht irgendwie oder halt irgendwie so gerade komplett am Eskalieren ist, so optisch, und packst dann irgendeinen Meme-Text daneben und es geht komplett viral, zumindest in der Anime-Welt. Also Marketing-Top. Also, und es passt halt auch einfach zu dem, was das Ding sein will. Das ist wirklich die logische Entwicklung von dieser, also ich habe es vorhin gerade, als wir es geschaut hatten, im Stream schon gesagt, wir hatten früher so Anime wie K-On! Und so weiter, die halt einfach Moe-Mädels Slice-of-Life-Anime beliebt gemacht haben für eine relativ große Otaku-Zielgruppe. Und daraus entwickelt hat sich quasi das VTubing. Und das hat das auch irgendwie ein bisschen ersetzt. Wir haben heutzutage deutlich weniger so Moe Slice-of-Life-Titel als noch vor 10, 15 Jahren. Und weil einfach die Leute jetzt eher sich in Richtung VTuber bewegen, weil dann hast du einfach eine riesengroße Auswahl, kannst irgendwie die Mädels schauen, die du knuffig findest, und hast dann irgendwie so kompletten Brainrot-Content in vielen Fällen. Und das wurde dann halt irgendwann massiv vermarktet von großen Unternehmen. Und dann war es eigentlich der nächste logische Schritt, dass große Unternehmen das Ganze auch jetzt wieder in Anime-Form gießen wollen. Und so hat man jetzt halt einen VTuber-Franchise gegründet, basierend auf einem existierenden Franchise mit Bang Dream, aber es sind ja komplett andere Charaktere. Hat im Prinzip die echten Menschen genommen, die dahinter stecken, hat sie als VTuber etabliert und jetzt daraus wieder ein Anime gemacht. Und das funktioniert halt auch mega gut. Also, und der Anime selber fühlt sich aber auch an wie so ein Mix aus einem Band-Anime. Du hast dann trotzdem so ein paar Drama-Momente drin, irgendwie so, weil sie irgendwie Beef mit den Mädels aus der alten Band haben oder irgendwie sowas. Und hast aber gleichzeitig ganz, ganz viel von typischen VTuber-Content, als würden da gerade vier VTuber einfach einen Collaboration-Stream machen und gegenseitig irgendwie dumme Scheiße labern und mindestens eine von denen ist komplett am Eskalieren. Aber das ist halt das, was die Zuschauer sehen wollen. Und das Ganze halt in den Anime gegossen. Wir hatten das vor ein, zwei Jahren schon mal mit VTuber Legend auf eine ähnliche Art und Weise. Aber das war eher, VTuber Legend war eher so eine Parodie, würde ich sagen, auf das ganze VTuber-Thema. Und hat nicht versucht, selber ein VTuber-Stream zu sein, sondern da war der VTuber-Stream so ein In-Universe-Ding, was wiederum als Parodie agiert hat. Hier jetzt ist der ganze Anime quasi der VTuber-Stream. Und ich denke, also ich würde jetzt mal prognostizieren, dass das ein Trend sein wird. Weil ich merke, ich sehe, Bankrin Yumemita funktioniert gut, das kommt gut an, das lässt sich gut vermarkten und so weiter. Da werden mehr Unternehmen auf diesen Zug aufspringen und solche Sachen in Zukunft produzieren. Also das ist eigentlich nur logisch, da wieder den Kreis rund zu ziehen und aus dem VTuber-Hype, der jetzt wirklich schon seit vielen, vielen Jahren existiert, daraus wieder Anime-Franchises zu kreieren, die aber halt, naja, dann so ein Mittelding sind zwischen Anime-Story und VTuber-Shitpost-Stream.
Jo.
Ich bin aber kein Fan davon, muss ich sagen.
Same, wollte ich gerade sagen. Ich bin einfach kein VTuber-Fan. Ich fand VTuber noch nie interessant, noch nie lustig. Immer wenn ich irgendeinen Ausschnitt sehe von irgendwelchen VTubern, dann finde ich es super cringe, weil es ist immer entweder die Person macht irgendwie komische Geräusche oder erzählt irgendwas Dämliches oder halt so Hornybait. So, keine Ahnung, Booba, Big Booba, Big Booba plus P equals loot. Und irgendwie so. Und das ist halt so unfassbar cringe und so unfassbar beschissenes Brainrot-Entertainment. Und ich finde Brainrot-Humor lustig. Ich mag dummen Sinnlos-Humor. Das ist ja, jeder, der unseren Podcast hört, wird wissen, wir mögen dummen Sinnlos-Humor. Aber das ist für mich ein Witz, den man mal so einmal kurz macht, aber kein abendfüllendes Format. Ich würde mir keine dreistündige Stand-Up-Show mit Brainrot-Humor angucken, weil das würde es irgendwie killen, weil Brainrot-Humor ja auch so ein bisschen davon lebt, dass er spontan und spritzig ist. Und ja, weiß ich nicht. Und auch diese permanente Augen. Also einerseits ist es natürlich ganz cool, dass da niemand denkt, dass die VTuber-Waifu seine echte Waifu wäre, weil sie die ganze Zeit irgendwie sich total assi verhält oder so. Aber andererseits diesen permanenten Bruch und diesen Unterhaltungswert, der entsteht aus, guck mal, das ist voll das niedliche Kulleraugen-Anime-Mädel, aber sie sagt die ganze Zeit total dämliche Sachen. Keine Ahnung, das unterhält mich nicht. Das ist für mich so wie sowas wie Ladybeard. So, das findest du einmal ganz kurz lustig, aber das kann für mich nicht ein Format auf lange Sicht tragen.
Genau, also ich bin da auch so einer, so, ich sehe manchmal VTuber-Clips, bei denen ich auch mal kurz kichern muss oder so. Und wo ich durchaus sage, das ist jetzt so in diesem Clip lustig. Aber ich spüre dann irgendwie nie das Verlangen, mir mal so einen ganzen VTuber-Stream anzuschauen. Weil jedes Mal, wenn ich das mal probiert habe, hatte ich keine gute Zeit dabei. Weil es einfach so, ich weiß nicht, es ist einfach so inhaltsleere Scheiße, die mir keinen Unterhaltungswert bietet. Aber ich kann es verstehen, wenn man es mag. Also klar, also kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie, dass ihr euch mal andere Hobbys suchen solltet oder so.
Ich kann es nicht ganz verstehen. Also ich meine, jeder soll machen, was er möchte, ne, was ihm Freude bereitet. Aber nachvollziehen kann ich es nicht.
Ich kann es halt schon nachvollziehen, wie gesagt, weil es halt einfach so eine logische Entwicklung ist aus diesem ganzen Moe-Boom, den wir vor 15 Jahren hatten oder so. Das ist einfach so diese logische Entwicklung, weil du hast noch mehr Auswahl, du kannst ja einfach den gesamten Tag, kannst du dir VTuber-Streams mit dummen Brainrot-Shit reinballern und kannst es einfach auch nebenbei laufen lassen. Beim Anime bist du immer committed, du musst immer im Prinzip aktiv verfolgen, was da passiert. bei dem VTuber-Stream hast du das cute Girl die ganze Zeit bei dir. Kannst nebenbei arbeiten oder irgendwas anderes machen. Kannst dann immer die VTuber-Brainrot-Scheiße laufen lassen. Und also ich raff das schon. Ich raff schon den Appeal. Also für mich persönlich einfach nix. Ich kann solche Clips mal enjoyen und so. Ich habe auch ganz, ganz früher, als wir mit Kizuna Ai die erste VTuberin hatten, habe ich da relativ viel davon geschaut, weil da war es halt noch irgendwie was Neues und ich habe aber auch die Streams damals nie geschaut. Ich habe halt immer so die Videos geschaut, da war auch immer ab und zu auch da so dumme Brainrot-Scheiße, aber da hat so die Art und Weise, dass das halt was Neues war, hat da bei mir auch so ein bisschen den Unterhaltungswert ausgemacht. Und ja, mittlerweile ist das halt einfach so was Normales geworden und ich glaube, sehr viele springen auch einfach von VTuber zu VTuber und haben so immer ihr Flavor of the Month oder Flavor of the Season oder was auch immer. Ich meine, ganz viele VTuber graduaten dann ja auch immer zwischendrin wieder und machen dann keinen Content mehr, wenn sie genug gemolken wurden von ihren Mutterfirmen. Ja, aber naja, ich verstehe die Entwicklung. Und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt auf mehr VTuber-Anime, aber ich denke, das wird passieren. Das, ja. Es wird nicht der große Mainstream-Trend werden, denke ich, wie Isekai das gerade ist. Aber ich denke, wir werden mehr davon sehen. By the way, ich habe vorhin, glaube ich, die ganze Zeit Bandai gesagt. Bushiroad, nicht Bandai. Da hatte ich einen kleinen Hirnknoten.
Er ist guter Junge.
Bushido. im Chat wird gerade geschrieben, Gabi hat doch auch Dianas geschaut. Das ist aber was anderes. Die ist ja keine VTuberin gewesen ursprünglich. Da gab es ja das Thema das VTubing gar nicht. Die habe ich ja 2009 angefangen zu schauen oder irgendwie sowas in dem Dreh das war einfach Internet 4chan Shitposting und das finde ich auch immer noch witzig. Also ich gucke mir auch ab und zu mal noch Janas Videos an, auch wenn die mittlerweile eine VTuberin ist, weil sie immer noch ihren Content so gestaltet, als wäre das 2010er 4chan Shitposting. Ja, da kann ich ein bisschen Angst loppen beim Schauen. Gucke ich aber auch nur noch sehr selten, vielleicht einmal im Jahr oder so. Also ja, gut. Ja, Anime selber, eigentlich genug dazu gesagt. Wie gesagt, es ist einfach ein ganz langer VTuber-Stream. Ein paar Momente hätte ich wahrscheinlich in Clipform ganz lustig gefunden, weil, kann ich bestätigen, weil ich habe schon Momente aus dem Anime in Clipform gesehen, bevor ich die Folge gesehen habe. Und diese Momente fand ich ein bisschen zum Schmunzeln. Aber so konzentriert in einer 24-Minuten-Folge, sorry, nope, ist nichts für mich. Das hat sich angefühlt, als würde ich mir wieder irgendwie so ein Brainrot VTuber-Stream reinballern und ja, ist mir zu viel Gehirnflüssigkeit aus dem Ohr geflossen.
Ich würde es mir vielleicht anschauen, wenn sie deutsche Memes einbauen würden. So, was ist denn mit Carsten los?
Den käsigen
oder
Michael.
Michi. Genau, oder Michi, ich hab's auf Video. Schauen wir mal, was wird. Oder ich muss raus. Genau, dann wäre es gut.
Deutscher VTuber-Anime-Bann.
Ehrlich.
Gibt deutsche VTuber, ja. Ich weiß nicht, ob die gut sind, aber nie was davon geschaut, aber keine Ahnung.
Es gibt Lunivo und Myun und mehr kenne ich nicht. Naja, ist schon schlimm genug, dass ich überhaupt zwei kenne. Naja, gut. Kommen wir zu den Zahlen. Auf MRL hat der Anime eine 7,35 bei 981 Bewertungen. Stand ist hier der 15.07.2026. Unsere Community gibt eine 4,36 bei 14 Bewertungen. Gabby, was gibst du?
Ja, ich würde mal eine 4 von 10 geben. Das ist, das war eigentlich nicht das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, aber wie gesagt, ist einfach nichts für mich. Aber wenn ihr auf VTuber Bock habt, dann könnte das euer Anime sein. Besonders wenn ihr so auf VTuber-Streams mit einer Menge Shitposting und Brainrot steht. Endo.
Ich gebe eine 3 von 10, weil wenn das Shitposting wirkt, dann wird man damit eine extrem gute Zeit haben. Aber wenn dieser, finde ich, sehr erzwungen wirkende Shitpost-Humor einen nicht abholt, dann steckt da relativ wenig drunter, glaube ich. Also ich glaube, wir haben hier irgendwo kein da einen Gimmick-Anime, wo halt das Gimmick darüber entscheidet, ob er für dich funktioniert oder nicht. Für mich funktioniert es nicht. Ich sehe da immer noch einen gewissen Unterhaltungswert, aber ich glaube, das ist für mich genauso vernachlässigbar wie andere Bang-Dream-Titel, nur aus anderen Gründen.
Dann wohl kein Banger-Dream. Dann machen wir weiter mit The Villager of Level 999. Im japanischen Titel Nebunu 999. No. Oder Bito. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Light Novel-Adaption von Brainspace. Die hat man letzte Season mit Yowa Yowa Sensei und letztes Jahr mit The Earthbound Mole. Die Novel lief von 2015 bis 2018 in 8 Bänden. Ist abgeschlossen, das Ding. Als Regisseur haben wir Kasai Yoshinobu. Der hat bisher nur Regie geführt bei den beiden ASMR-Kurzanime, die wir vor ein paar Jahren mal hatten. Nämlich 180 Byode Kimi no Mimi Yoshi Awase ni Dekiru ka und My Life After Waking Up as a Dummy Head Microphone. Ich weiß nicht, warum ich gerade ins Sächsische abgerutscht bin, ist jetzt einfach so. Charakterdesignerin ist Fumi, bekannt für Management of a Novice Alchemist. Mehr hab ich dazu nichts zu sagen, auf jetzt.
Jawohl, Ostdeutschland, nur Ostdeutschland. Okay, Gabby, du wachst auf. Um dich herum ist ausschließlich Dunkelheit. Was tust du?
Ich würde mir erstmal die Hose ausziehen und mir einen runterholen. Ja,
du holst dir einen runter, doch du hörst ein Fiepen aus der Ecke. Was tust du?
Ich ignoriere das und hol mir weiter einen runter.
Du wirst von tollwütigen Ratten abgebissen, die dir dein Glied abbeißen. Angegriffen, meine ich. Angegriffen, die dir dein Glied abbeißen. Was tust du nun?
Ich lasse sie immer so lange genug beißen und töte sie dann. Das ist ja wahrscheinlich ein Autospawner. Um über mehrere Stunden hinweg Rattengift Resistenz aufzubauen.
Du hast eine Rattengift Resistenz aufgebaut, aber trotzdem kein Glied mehr. Was tust du nun?
Ja, hol ich mir jetzt keinen mehr runter. Geh ja jetzt nicht, ne? Was willst du da machen? Dann würde ich jetzt mal auf jeden Fall einfach mal geradeaus laufen.
Du läufst geradeaus, doch du stößt irgendwann gegen eine schwere, massive Holztür. Was tust du nun?
Ja, nichts machen, oder? Das ist eine schwere, massive Holztür. Da bin ich ja viel zu schwach dafür. Aber, ich habe ja noch so ein paar Ratten. Die würde ich jetzt erstmal essen.
Du isst die Ratten und stirbst. Schade, jetzt bist du tot. Naja, du hattest eine Rattengift-Immunisierung, aber die hatten ja kein Rattengift eingesetzt. Das waren ja die vergammelten alten Ratten selber, die dich umgebracht haben. Naja, schade. Worum ging es in dem Anime?
Wir haben hier einen Dörfler. Einen Dörfler in einer Welt, die unsere Welt ist. Wir sind nicht in einer Isekai-Welt, wie wir zunächst dachten, sondern wir sind in der fernen Zukunft in Japan und in der fernen Zukunft in Japan sind plötzlich irgendwann oder irgendwo auf der ganzen Welt sind plötzlich überall Monster aufgetaucht und Dungeons und so weiter. Und die Menschheit hat sich dann eben da so ein bisschen daran angepasst, an diese veränderten Gegebenheiten. Denn zufälligerweise sind dann in der Welt auch Menüs, Spielemenüs entstanden. Und Klassen und Menschen wurden Klassen zugewiesen über die Spielemenüs und über die Spielemenüs gibt es dann auch Level, die können aufleveln und können das alles abfragen und so weiter. Hinterfragt das nicht, das ist einfach die Zukunft, das wird so passieren, irgendwann seht ihr überall Spielemenüs im rumlaufen und habt dann Level und Klassen und so weiter. Wird nicht erklärt, muss auch nicht erklärt werden. It's the future. Und ja, und unser Hauptcharakter, der ist Klasse Dörfler. Das heißt, ist quasi so das Unterste vom Unteren. Aber er hat ganz viele Monster getötet und ist damit ganz langsam aufgelevelt auf Level 999.
Was?
Ja, Kiriton, unser Hauptcharakter. Der ist jetzt einfach Level 99. Der hat noch irgendwas anderes gemacht. Vielleicht hat er die Monster gegessen oder so. Das ist noch gerade so das Rätsel, was die erste Folge aufbaut und das wir nicht gelöst bekommen haben bis jetzt. Nur Monster töten scheint nicht auszureichen. Irgendwas muss man noch machen. Entweder sie essen oder Geschlechtsverkehr mit ihnen haben. Irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall ist er Level 99 geworden. Er kann jetzt auch tatsächlich einfach nur noch Monster ins Target nehmen, in den Chat.kill eingeben und dann sterben die einfach. Also kann er mit allem machen. So, das ist einfach, er ist unbesiegbar. und kann alles umbrezeln. Aber er will eigentlich nur ein chilliges Leben leben. Er hat kein Interesse daran, irgendwie den Dämonenkönig zu bezwingen, der gerade eben dafür sorgt, dass es den Menschen scheiße geht. By the way, die Menschen haben auch alle in Japan alles umgebaut. Die haben so die ganzen Hochhäuser und so weiter anscheinend alles runtergebaut oder die wurden vielleicht auch von Monstern zerstört, keine Ahnung. Es hat sich auf jeden Fall so eine komplett neue Gesellschaft gebildet, sodass wir in Japan auch einfach kreisrunde mittelalterliche europäische Städte haben, wie in jedem anderen Isekai-Anime. Also ist nicht so, ihr braucht jetzt nicht erwarten, dass das Ding jetzt hier irgendwie in einem modern aussehenden oder Zukunfts-Japan spielt. Es sieht einfach alles exakt so aus wie in jedem anderen Isekai-Anime. Kreativität ohne Ende. Und ja, der große Held aus dem Ort, in dem er lebt, der baut sich eine Heldengruppe zusammen, hat tatsächlich aber kein Interesse so wirklich am Level, sondern einfach nur daran, dass er irgendwie möglichst viele hübsche Mädels in seinem Harem bekommt und macht sich auf, um ein Heldenschwert aus einem Dungeon rauszuholen, um mit diesem Heldenschwert dann den Dämonenkönig zu bezwingen. Und als der Held im Dungeon ankommt, treffen sie nur auf ein Dämonenmädchen, das sie zugleich in die Luft sprengen möchten. Und da kommt allerdings unser Hauptcharakter, der Kiriton, dazwischen und wehrt die Sprengung ab und eröffnet der Heldengruppe dann auch gleichzeitig noch, dass er schon mal im Dungeon vor ein paar Tagen war und das teure Schwert, das große Heldenschwert aus dem Sockel gezogen hat und bei dem Händler verkauft hat für ein paar Euro, damit er sich die Fragezeichenkiste kaufen kann, die 10.000 Gold kostet. Und rettet damit das kleine Dämonenmädchen und das Dämonenmädchen, die wie aussieht wie 5, möchte jetzt Kiriton heiraten.
Ja. Klassischer Ranz-Isekai-Move, würde ich sagen.
Absolut.
Also, nachdem ich ja durchtraumatisiert wurde mit Middle-Aged Online-Shopper in Another World, der ja wirklich super pädophil geworden ist an irgendeinem Punkt. Also wirklich schlimm pädophil. Und ihr wisst ja, dass wir normalerweise nicht zimperlich sind, was edgy und so weiter angeht. Oder ich zumindest da überhaupt nicht zimperlich bin. Aber das war echt schon krass problematisch.
Das hier
soll ich dazu
nicht
sagen, das ist also, wieder so ein Anime, wo ich nicht weiß, was ich sagen soll.
Das hier war jetzt noch nicht problematisch, muss ich sagen. Das ist jetzt einfach nur bis jetzt
Nein, bei Middle-Aged Online-Shopper.
Genau. Das hier ist jetzt bis jetzt einfach nur kleines Kind sagt, heirate mich. Das kann man noch als unschuldig und harmlos verbuchen, je nachdem, was der Anime daraus macht. Es kann alles passieren. Ich traue dem Anime alles zu. Aber in erster Linie war das einfach nur ein Ranz-Isekai, der vorgibt, kein Isekai zu sein, weil er ja in der Zukunft in unserer Welt spielt, aber effektiv exakt das gleiche war. Es gibt Gilden, es gibt Klassen, es gibt Menüs und so weiter, es ist einfach alles exakt gleich so. Er ist nur, ich muss mal sagen, nicht komplett super langweilig gewesen. Er hatte so einen minimalen Unterhaltungsfaktor. Ein paar Momente waren ein bisschen witzig, wie er dann irgendwie vor der Heldengruppe da stand und gesagt hat, ja, das Schwert habe ich verkauft und so weiter. Haben wir auch schon 100 Mal gesehen in diversen Isekai-Anime, die sich nicht ganz so ernst nehmen, aber habe ich immer noch lieber als den 100. Ranz-Kack-Isekai, wo wirklich nichts Besonderes passiert. Dann passiert auch nicht wirklich irgendwas Besonderes. Aber ja, wie gesagt, er hat so ein paar Momente, wie zum Beispiel der Held, der als Heldengruppe nicht unbedingt auf Skills setzt, sondern einfach nur auf hübsche Mädels, um sich seinen Harem aufzubauen und so. Das ist schon, sind ein paar Momente dabei gewesen, die in Ordnung waren und ein bisschen witzig. Aber ansonsten, es gab eine Big Titty Hexe mit großem Hexenhut. Fand ich sehr gut. Aber da hört es dann auch schon auf. Es gab mehrere auch Nebencharaktere im Hintergrund mit Hexenhüten. Also scheint eine Welt zu sein, in der Hexenhüte appreciated werden. Das kann ich appreciaten. Bringt mich jetzt allerdings auch nicht dazu, den weiterschauen zu wollen. Ansonsten, ja, es sah aus und es gab Inhalt.
Es gab ein paar dezent humoristische Momente. Den Credit würde ich ihm vielleicht noch geben. Aber davon ab war es dann doch ganz schön langweiliger Schlons.
Jo. Gut, Zahlen. Auf einmal haben wir eine 6,58 bei 4.174 Bewertungen. Stand hier der 15.07.2026. Unsere Community gibt eine 2,73 bei 11 Bewertungen. Endo.
Ich gebe eine 2 von 10. Ich fand das extrem langweilig und belanglos und werde es morgen wieder vergessen haben. Gabby.
Ah, ich bin sogar noch richtig gut drauf heute und gebe eine 3 von 10. Ha. Und vom Isekai geht's zum nächsten Isekai. Denn wenn ihr euch immer mal schon mal gefragt habt, kann ich nicht mal Eurocamp als Isekai bekommen, dann kriegt ihr das jetzt mit The Forsaken Saintess and Her Foodie Road Trip in Another World. Im japanischen Titel Stenane Seijo no Isekai Gohan Tabi Kakure Skiru de Kyambingu ka wo Shoukan shimashita. Lizenziert von ADN.
ADN.
Und Akiba Pass.
Akiba Pass.
Eine Light Novel Adaption von EMT Squared. Die hatten wir letzte Season mit The Food Diary of Miss Maid und im Winter mit The Demon King's Daughter is Too Kind. Das scheint irgendwie das nächste Studio zu sein, das unfassbar viele Anime jedes Jahr produziert, weil die haben dieses Jahr irgendwie noch vier Sachen offen. Wird bestimmt auf jeden Fall Garant sein für sehr, sehr gute Produktionswerte, weil EMT Squared ist ja so sehr bekannt dafür, dass sie selbst bei nur einem Anime pro Jahr richtig stabil funktionieren.
Absolut.
Die Light Novel läuft seit 2019. Als Regisseur haben wir hier Nigorikawa Atsushi, der Regisseur von Once Upon a Witch's Death und Love Tyrant. Und dann haben wir noch im Drehbuch Aoshima Takashi, bekannt aus Kuma 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 Bär und Endro.
Ah, der heißt ja fast so wie ich.
Ja. Auf geht's. Hello, folks. I am Dante from the Devil May Cry series, and I was invited to this podcast to be the new sidekick for Endo because Gabby was going to on vacation to the Malediven. Hello, Endo.
Hello, Dante. So, where are you from?
I'm from the Devil May Cry series.
Ah, so. And what language do they speak there?
Only English. I know this
Why
is a German podcast.
Why do you speak a mixture of English, Sächsisch and Bayerisch?
This is the English.
What a strange language is this?
This is the English dialect that we have here in the Devil May Cry series.
Please fuck off. I'm very creeped out by it.
But I was already paid
to
be your sidekick in this.
Fuck off. This is my podcast. I want Gabby back.
No, Gabby
Why
is,
are we doing
Gabby
this in English?
Gabby is vacationing on
Half
the Malediven.
Our audience isn't able to understand
Gabby
us anymore.
On the Malediven and cleared of Malediven.
Como funciona la lavadora?
Si, oui, signore.
Oui. Le Eiffelturm.
Je m'appelle Dante from the Devil May Cry series.
Schade, dass es die Unmod Cringe Compilations nicht mehr gibt.
Ja, das sollten wir vielleicht mal wieder einführen. Endo,
aha! Gabby, wo kommst du denn her? Ich dachte, du bist auf den Malediven. Hm?
Nee, war nicht,
ja,
war nicht so.
Hab ich dich
da.
Schön gebaitet, nee, ne?
War
ja,
schon
ja,
auf dem Rückweg.
Du warst mich die ganze Zeit hier.
Nein,
ja.
Nein.
Laber mal.
Mein
laber.
Flugzeug
Komm,
ist gerade gelandet und ich bin direkt ins Discord reingekommen.
Storybeschreibung.
Warum soll ich die Storybeschreibung machen? Ich hab die Unmod gemacht. So. Dante hat die Unmod gemacht.
Ich konnte dich da. Ah!
Dante von der Devil May Cry Series.
Meine Reverse Psychology hat wieder funktioniert. Du hast es zugegeben. Nein. Das ist alles, was ich hören musste. Wir haben es hier live im Podcast. Außer du schneidest es raus im Schnitt. Aber das wäre richtig Unehre, Gabby. Unehre. Es geht in diesem Anime um Rin. Die ist eine Japanerin und arbeitet als Pflegerin in ihren 20ern, beziehungsweise war mal eine Pflegerin und mittlerweile ist sie Akupunkteurin. Und als Ausgleich zu ihrem durchaus stressigen Job geht sie ab und zu ganz gerne mal campen. Doch eines Tages wird sie in eine mittelalterlich-europäische Isekai-Welt gebeamt, wo sie nun nichts macht, weil sie wird zusammen mit einer Oberschülerin beschworen, die dann die eigentliche Heldin ist, weil sie viel mehr magisches Potenzial hat und die Rin, die hat nicht ganz das Stellenprofil, das die der König oder wer auch immer sich da vorstellen und deswegen wird sie einfach weggeschickt. Das stört sie aber gar nicht mal so sehr, denn ihr Skill heißt Survival, das heißt, sie bekommt alles Wissen über die Welt, was sie irgendwie braucht, um darin ganz gut überleben zu können. Außerdem hat sie offensichtlich die Fähigkeit, ihr Camping-Gear aus Japan in die Welt herüber zu teleportieren und als alter Camping-Crack geht sie dann erstmal richtig schön campen und begegnet dabei Dante aus Devil May Cry, der sich hier unter dem Namen Will ausgibt. Also solange kein neues Devil May Cry mit Dante erscheint, braucht der Schauspieler ja Rollen und hier spielt er als den Will.
Aus der Will Gilde Schmidt, Arbeitsamt Azeroth.
Genau, und Ja, der ist ein Abenteurer und der findet das total interessant, was Rinda macht und hockt sich zu ihr ans Lagerfeuer und die beiden unterhalten sich und finden sich auch ganz sympathisch und er findet auch das Wohnmobil, was sie dann beschwört, ziemlich cool und sagt dann, hey, wollen wir nicht zusammen rumreisen? Das ist ein bisschen gefährlich, aber ich mag dich eigentlich ganz gerne. Und die Rin, ja, die findet den Will auch gar nicht mal so übel und denkt sich, yo, das klingt für mich nach einem Plan und so machen sie sich jetzt auf den Weg in die nächste Stadt und tun unterwegs Camping-Dinge.
Das ist ja verrückt. Ja, das ist jetzt die Zukunft. Statt Eurocamp gibt es jetzt die Isekai Eurocamp mit.
Das war so klar, dass das noch gefehlt hat.
Es ist, ja.
An irgendeinem Punkt kommt, weil Camping-Anime ja doch irgendwie eine vorhandene Nische ist. Und jede Nische muss irgendwie in. Ich frage, hatten wir ein Isekai Idol-Anime schon?
Ja, das war das Love-Life-Ding, Johanne de Parhelion, da, wo die ganzen Love-Life-Charaktere in der Isekai-Welt gelebt hatten.
Das hatten wir auch schon. Es gibt
wir
wirklich nichts, was wir nicht als Isekai hatten.
Ja. Wir hatten auch schon quasi, wenn man so sagen will, Isekai Food Wars mit Restaurant to Another World. Nur, dass das halt nicht dann ein Shonen-Ding war, sondern da wirklich einfach nur gekocht wurde und dann halt gesagt wurde, wie geil das Essen ist und so. Aber so, also so Food Porn Isekai hatten wir quasi auch schon. Was fehlt denn noch?
Mecha Isekai.
Na, komm bitte. Ja, Mecha Isekai ist waren die ersten Isekais. Der allererste Isekai-Anime, Aura Battler Dunbein, waren Mecha Isekai. In den 80ern, okay. Frühen 80ern. Und dann hat man Escaflown von 95, was auch ein Mecha Isekai ist. Also Magic Knight Ray Earth, was nächste Season in.
Hatten wir Magical Girl Isekai. Klassisches Magical Girl.
Magical, ja,
also jetzt nicht
ja.
Hexe
also,
oder so, ja.
Wenn man es so zählen lässt, dass es Teil des, also ein Magical Girl Charakter drin ist, dann hatten wir Sasaki und Peeps, wo es ein Magical Girl Charakter drin
ist. Ja, stimmt, hast du recht. Da habe ich ja sogar dran gearbeitet.
Ja.
Okay. Ja, nee, würde ich zählen. Wobei ich nicht weiß, ob das Magical Girl in der Isekai-Welt war. Da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern.
Ach so, das kann ich natürlich sagen. Ich habe nur mitbekommen, dass es da Magical Girl gibt.
Weil Sasaki und Peeps war ja so das Ding, dass so alles Übernatürliche, was irgendwie in Otaku-Medien existiert, halt in der Welt dieses Animes existiert hat.
Ja.
Und er sowohl in einer Isekai-Welt war, als auch in einer Welt, in der sowas wie Magical Girls und Mechas und
ach so war das, okay. Ja, gut. Ja, dann haben wir vielleicht, dann fehlt vielleicht noch ein dediziertes Magical. Wobei, nee, also doch, na klar, Magic Knight Ray Earth, was nächste Season ein Remake bekommt, ist ein Magical Girl Isekai Anime aus den 90ern.
Ich meine, wir hatten ja auch schon den Red Ranger in Another World, also Super Sentai Magical
Girl,
Super Sentai Isekai hatten wir auch. Also es gibt wirklich, glaube ich, keinen. Und natürlich so Genres wie Cute Girls Doing Cute Things, Thriller, Horror, was.
So
einen richtigen Isekai-Horror hatten, wobei, kann man Dark-Fantasy-Sachen so zählen?
Ja, nein. Ja, also, ja, keine Ahnung. Also, ja, also aber klassische Horror-Anime gibt es ja auch generell relativ wenig.
Das stimmt.
Da sind wir dann.
Aber
also ich würde sagen, so, wenn wir so ganz tief im Special Interest Bereich rumkramen, also so Sachen wie einen Shogi Isekai Anime oder einen Tanz Isekai Anime, wir haben heute noch einen Tanz Anime, sowas gab es natürlich bisher noch nicht. Wobei heute der Tanz Anime, glaube ich, auch in der Fantasy Welt spielt, ich bin mir gerade nicht sicher, werden wir dann sehen. Vielleicht haben wir dann gerade heute den.
Ey, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Camping Isekai Anime, die Box haben wir auch schon mal getickt. Ja, wie fandest du es denn im Vergleich zu anderen Camping-Anime, die wir hatten?
Ich habe noch nicht so viele Camping-Anime gesehen, außer Eurocamp, ehrlich gesagt.
Wir hatten Solo Camping for Two.
Oh, stimmt, den gab's ja auch noch, ja.
Ja, den fandst du ja auch nicht so toll, aber ich mochte den.
Fand ich okay, glaube ich. Hatte ich, glaube ich, eine 5 von 10 oder sowas gegeben und wollte den mal eventuell weiterverfolgen. Ich weiß nicht, es war mir noch immer noch zu viel Fantasy-Isekai-Schlons und irgendwie hat der es von der Inszenierung her nicht geschafft, ein Chill-Gefühl bei mir aufzubauen, wie es jetzt Eurocamp natürlich perfektioniert hat und aber auch ein Solo-Camping for Two zumindest zu einem gewissen Grad geschafft hat. Hier hat mir irgendwie der Chill-Effekt so komplett gefehlt. Also es war mir zu viel Erklärung um die Welt, zu wenig einfach nur abhängen und gemütlich sein. Dafür ist auch die Hauptcharakterin einfach ein bisschen zu bubbly, zu aufgedreht und ist ein bisschen zu redselig und es fehlt auch so ein bisschen der ruhige Gegenpart. So bei einem Eurocamp zum Beispiel hast du ja auch die Rin, heißt ja zufällig genauso, die halt der ruhige Gegenpart zu Nadeshko ist, die halt laut und bubbly ist, aber auch nicht richtig laut und bubbly, sondern halt eher so auch auf so eine chilligere Art und Weise. Und die hier, die war mir einfach ein bisschen zu aufgedreht, um jetzt hier den richtigen Chill rüberzubringen. Und irgendwie hat da der ruhige Gegenpol gefehlt. Da ist auch Dante from the Devil May Cry Series, der ein bisschen abgebrühter ist als sie, hat da nicht gereicht, um das jetzt irgendwie zu kompensieren.
Ich glaube, die Light Novel hätte das Potenzial gehabt, dass man sie auf eine Art und Weise adaptiert, die einen ganz guten Chill-Anime gemacht hätte. Weil ich sehe da schon durchaus ein bisschen Potenzial darin, dass du halt jetzt hier diese beiden Charaktere hast, die einfach sehr gut miteinander auskommen, die eine gewisse Chemie haben und die einfach eine ehrliche Sympathie füreinander aufbringen, die natürlich so ein bisschen darin basiert, dass sie auch ein bisschen aufeinander crushen, aber jetzt auch nicht zu sehr, sondern wirklich einfach zwei chillige Menschen, die sich gefunden haben und jetzt gemeinsam durch die Welt reisen mit einem Wohnmobil. Und das ist ein Konzept, genauso wie dieser längere Dialog am Anfang und so weiter. Wenn man das gut inszeniert hätte und wirklich geschafft hätte, da eine sowohl im visuellen als auch inszenatorischen entspannte Atmosphäre aufzubauen, dann hätte ich das, glaube ich, cool gefunden. Wenn du halt entsprechend schöne, hübsche, malerische Hintergründe gehabt hättest, ne, sowas gehört ja auch immer dazu, und eine entsprechend entschleunigte Inszenierung und vielleicht den Dialog auch so ein bisschen, ja, auf die wichtigsten Zeilen gecuttet und ein bisschen gestreamlined hättest, dann hätte das durchaus ordentlich funktionieren können. Aber da ist Studio AMT Squared und dieser Regisseur halt auch einfach nicht die richtige Wahl für. Das hatten wir noch nicht im Bonus-Content, aber ich habe ja vor kurzem Once Upon a Witch's Death geschaut und da ist mir aufgefallen, dass die Regie unfassbar merkwürdig ist und vor allen Dingen das Pacing, die Taktung der Szenen sehr merkwürdig ist. Es ist alles extrem ungelenkt getimed und ungelenkt erzählt und du merkst, dieser Regisseur hat einfach kein Talent für Erzähltempo und wie er Szenen ablaufen lässt, sodass die sich natürlich und angenehm zu schauen anfühlen. Und das, finde ich, hat man hier dann auch sehr krass gemerkt. Was, wie gesagt, ein bisschen schade ist. Ich meine, auf der anderen Seite, ich traue auch nicht viel hinterher, weil der Anime wäre, so wie ich solche Isekai kenne, am Ende eh wieder nur damit geendet, dass sie in irgendeinen Dungeon gehen und da irgendwelche Monster bekämpfen und so wie all diese anderen
Kacke. Die Tatsache, dass wir schon die Heldengruppe haben, ist,
schon alles. Aber halt solche Sachen wie zum Beispiel, Vending-Maschinen, der ja in Staffel 1 auch so ein sehr guter Chill-Isekai war und dann auch irgendwann meinte, wieder einen ernsten Plot mit irgendeinem Dämonenkönig und irgendwelche Dungeons und irgend so eine Kackscheiße einführen zu müssen, so wie das all diese Titel tun. Deswegen, keine Ahnung, aber zumindest ausgehend von Folge 1, hätte man da mit dem entsprechenden Produktionswerten und dem entsprechenden Team, glaube ich, was Schönes, Gemütliches draus machen können. So ist es halt etwas, das ich jetzt nicht weiter gucken muss. So, ich glaube, wenn man Kampf-Isekais sucht, ne, so wie zum Beispiel ja dein Mitbewohner, der ja von sich sagt, dass er Isekai auch ganz viel einfach so als Comfort-Food schaut.
Der feiert solche den, Titel, by the way. Ja.
Genau. Das wundert mich nicht, weil ich glaube, wenn man sowas gucken kann als Comfort-Food, dann ist das einer der besseren Titel. Dann kann man sich den durchaus mal anmachen. Aber wenn man Isekai ermüdet ist, so wie das bei mir der Fall ist, dann bekommt man, glaube ich, hier nichts für sein Geld. Da gibt's auf ADN bessere Titel, die man schauen kann.
Wie zum Beispiel?
Dandadan.
Okay. Da würde ich zustimmen. Okay, kommen wir zu den Zahlen.
Okay. Auf MRL haben wir hier eine 6,66 bei 1305 Bewertungen. Stand ist der 6.6.2006. Nein, der 15.07.26. Unsere Community gibt eine 4,38 bei 13 Bewertungen. Gabby, was gibst du?
Ich gebe ein Pünktchen mehr als bei dem davor mit einer 4 von 10 jetzt. Ist mir zu viel Isekai, aber ist bei weitem nicht der schlimmste Isekai. Endo.
Und damit haben wir die Gleichschaltung erreicht. Ich gebe ebenfalls eine 4 von 10. Kann man machen, muss man aber nicht.
So, dann kommen wir jetzt zum kultivierten Teil des dieser Ausgabe. Und zwar mit Chainsmoker Cat. Im japanischen Titel Janineko. Ein Anime, der die Gemüter spaltet in der aktuellen Anime-Internet-Diskussion. Einige finden ihn unfassbar widerlich und abstoßend. Einige sagen, das ist die perfekte Darstellung von Drogenabhängigen. Und eine Warnung an alle, die überlegen, jetzt könnte ich mir ja mal schön Heroin gönnen jeden Tag oder so. Mal gucken, was das wird. Lizenziert das Ganze von Netflix.
Netflix, Leute.
Hier gibt es auch einen Simuldub, der ist ganz, ganz frisch gestartet. Der war gar nicht angekündigt. Der ist jetzt, während wir das gerade aufnehmen, ist der irgendwie vor einer Stunde erschienen bei Netflix. Ich habe jetzt, während wir gerade gestreamt haben, mir vorhin gerade einen Clip davon angeschaut. Klingt richtig pissig. Also ist auch eine Regisseurin und Drehbuchautorin dran, die keinerlei Erfahrung hat und die auf ihrer eigenen Website irgendwie schreibt, dass sie großer KI-Synchro-Fan oder irgendwie sowas ist. Don't quote me on that, ich habe das gerade nur in einem Chat gelesen. Der Ausschnitt klang nicht gut. Das klang wirklich nicht gut, von daher, ich habe ja schon einige Ausschnitte aus dem Ding gesehen von der japanischen Synchro und die ist fantastisch. Und hat wirklich, trägt, glaube ich, sehr viel zum Humorwert von dem Ding bei. Auf Deutsch, glaube ich, kann man sich das Ding nicht geben. Wenn das alles so ist wie in diesem Clip, den ich gesehen habe. Aber ja, die Option besteht, ist jetzt als Simulator verfügbar. Eine Manga-Option von Bibori Animation Studios, die hat man letztes Jahr mit Witchwatch und 2023 unter anderem mit The 100 Girlfriends Who Really, 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 Really Love You. Der Manga läuft seit 2023 und ist so ein Anthologie-Style-Manga. Wir haben hier nämlich drei verschiedene Mangaka, die haben sich zusammengesetzt zu dem Kollektiv Nyan Nyan Factory und produzieren zusammen den Manga, ursprünglich auf Twitter, mittlerweile eben auch als gebundene Ausgabe. Und jeder von den drei Mangaka hat natürlich seinen eigenen Stil. Das heißt, wir haben hier keinen festen Style in dem Manga drin, sondern der wechselt immer mal wieder durch. Im Anime natürlich ist das natürlich alles normiert. Und wir haben einen festen Anime-Charakter-Designer, der hier ein festes Design erschaffen hat. Als Regisseur haben wir Kimura Taku, der hat noch gar keine Serienerfahrung, bis auf ein paar Storyboards und Episodenregieaufgaben, aber er hat schon mal Regie geführt beim Pokémon-TV-Special Pokémon Dragoran Besondere Lieferung. Oh, guter Titel. Und bei Folge 2 von Star Wars Visions, der erste Staffel davon, die wurde von Studio Colorido erstellt, wo der Dude auch so ein bisschen gekurvt ist in seiner bisherigen Laufbahn. Und ja, jetzt hat er hier sein eigenes erstes Werk. Und soll wohl recht kreativ sein. Wir schauen mal rein. Auf geht's.
Ja, rauchen ist voll gut, Kinder.
Sibylle, willkommen zurück aus dem Krankenhaus.
Ja, schöne Floppe.
Schöne Glimmsteckel am Stahl.
So eine ordentliche Grippe.
Gib mir mal so einen Sargnagel jetzt hier.
Und Donald Duck war auch noch dabei. Denn du warst Donald Duck, werter Zuhörer.
Es geht um Yanineko. Yanineko ist ein Katzenwesen, ein Katzenmensch oder ein Katzenmütchen, wie ihr Anime-Facts sagen würdet. Und die lebt in einer Welt, in der ein größerer Teil der Gesellschaft eben aus solchen Katzenwesen besteht. Und die werden aber gesellschaftlich auch zumindest so ein bisschen unterdrückt und haben es auf jeden Fall schwer. Das haben wir jetzt in der ersten Folge jetzt noch nicht so im Detail erfahren, aber ich habe schon mal irgendwie so mitbekommen, so die haben auch ganz große Probleme, ins Berufsleben einzusteigen und dürfen auch diverse Berufe in dieser Welt nicht ausüben. Also da gibt es definitiv Rassendiskriminierung hier oder rassistische Diskriminierung. Yanineko ist eine, die, ja, ist vom System alleingelassen worden und hat damit eine schwere Sucht zu Zigaretten entwickelt und lebt in ihrer abgeranzten Drecksbude, die so ungefähr auf Asmongold-Niveau ist. lebt dort in ihrem eigenen Schmutz und geht maximal mal irgendeinem kleinen Nebenjob nach, den sie aber aufgrund ihrer Sucht auch relativ schnell wieder verliert. In der Fabrik oder so. Und ansonsten lebt sie so Tag in den Tag hinein, geht ihrer Sucht nach, zerstört sich ihren Körper immer weiter. Und ihre Schwester, die einzige, die sich so wirklich liebevoll um sie versucht zu kümmern, die, ist mit ihrem Latein auch irgendwie am Ende. Sie will sich um ihre Schwester zwar irgendwie kümmern, aber die traut sich nicht mal mehr so richtig in die Wohnung, weil die Wohnung selber ein Safety Hazard ist. Und dann gibt's noch den Vermieter, den dicken Vermieter, der so ein bisschen horny auf sich ist und sich auf sie ist und sich einen runterholt auf sie. Und wenn das nicht der Fall wäre, wäre sie wahrscheinlich auch schon längst aus ihrer Wohnung rausgeflogen. Und das ist das Leben von Yanineko. Living the dream.
So. Ja.
Endo, konntest du relaten?
Ja, auf jeden Fall, selbstverständlich. Ich liebe es auch, mich in meinem eigenen Dreck zu wälzen. Nein, also das ist sicherlich einer der ekelhaftesten Anime, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich habe fast die, also mir ist legitim, und da lüge ich wirklich nicht, das ist keine komödiantische Übertreibung, mir ist wirklich beim Schauen ein kleines bisschen schlecht geworden. Und es war absolut abstoßend und ekelhaft. Aber genau das möchte es, glaube ich, auch sein. Absolut. Also wir haben hier eine ziemlich akkurate Verwahrlosung, eine erschreckende und wirklich den Finger in die Wunde bohrende Darstellung von Verwahrlosung. Ne? Wenn Menschen wirklich komplett schwer suchtkrank sind und vollkommen verwahrlosen und sich wirklich überhaupt nichts mehr um nichts mehr in ihrem Leben kümmern als diese Sucht und auch irgendwann komplett die Wahrnehmung dafür verlieren, wie krass suchtkrank sie eigentlich sind. Und das sind Dinge, die ich auch im privaten Umfeld mitbekommen habe, die im medialen Umfeld sicherlich bekannt sein sollten aus, ja, so Dokumentationen wie über die Familie Ritter. Oder es gab zum Beispiel auch mal so eine Dokumentation über die Leute aus der Pennymarkt an der Reeperbahn-Doku, wo quasi so auf deren Schicksale eingegangen wurde und deren Lebensumstände, also wo nicht so das so auf lustig getrimmt war, wie das in den Penny-Dokus ist, sondern wirklich mal ernsthaft quasi so über deren Leben berichtet wurde. Und da hast du auch eine gehabt, die irgendwann dann eine Wohnung hatte, eine ehemalige Obdachlose, und dann ist das Kamerateam mit ihr in ihre Wohnung gegangen, und ich habe noch nie eine so zugeranzte, dreckige Wohnung gesehen. Also da war wirklich
überall
alles. Hast
du noch keine Aspen Gold Streams geschaut?
Nee, aber darauf kann ich auch verzichten. Nee, da war wirklich alles voll mit Müll, alles voll mit Dreck, die Wände komplett gelb, die Tapete hat sich abgeknibbelt. Du konntest wirklich kaum durch den Raum laufen. Und also wirklich komplett ekelhaft. Und
aber
sag mal,
klebte ihr Zahnfleisch an der Tapete?
Keine Ahnung.
Habe ich letztens erst in einem Clip gesehen, dass bei Asmund Gold an der Tapete klebt sein Zahnfleisch, weil sich das von seinem Zahnfleisch ablöst, und er macht dann immer das, was sich ablöst, schmiert dann seine Tapete dran. Und das ist mittlerweile so ein ganzer Teil der Tapete voll mit abgelöstem Zahnfleisch. Das ist so die widerlichste Scheiße, Alter, die ich diese Woche gesehen habe.
Ja. Ja, und ich meine, ich bin kein, wir sind beide, glaube ich. Ich meine, ich war ja auch schon mal bei dir zu Hause. Wir sind beide keine ultra ordentlichen Menschen. Es muss bei uns nicht aussehen wie in der Möbelausstellung. Wir sind ja auch ADHS-Menschen, die immer dazu neigen, Sachen zu übersehen. Aber das ist schon wirklich krass ekelhaft. Es gibt wirklich so ein gewisses Level, ab dem ist es halt krankhaft. Und hier ist es krankhaft. Und der Anime ist da in seiner Darstellung komplett schamlos. Also der ist sich für nichts zu schade, durch die generell ziemlich hohe Produktionsqualität und den sehr, sehr realistischen Artstyle kommt es halt auch schonungslos ekelhaft rüber. Also hier wird nichts geschönt oder aufgehübscht oder so. Abgesehen von den Charakter-Designs, die sind natürlich schon ein bisschen mehr typisch Anime. Aber sonst ist diese ganze Welt
aber da hast du halt auch
extrem realistisch.
Und da hast du halt auch noch diesen Kontrast drin. So, weil du hast ja immer so Catgirls sind ja so ein Staple der Otaku-Kultur und werden seit Jahrzehnten als erotisch abgefeiert und sind so das Ding. Catgirls sind so das Ding in der Otaku-Kultur. Das hat schon Otaku-Kultur überschritten und ist schon im Mainstream teilweise bekannt, der Catgirl-Fetisch. Und dann das zu kombinieren mit etwas, was du, sofern du nicht einen sehr, sehr, sehr spezifischen Ekelfetisch hast, dann einfach so einen heftigen Kontrast so entwickelt. Das ist schon irgendwie ein bisschen genial, finde ich. Also so,
ja, und das spielt halt auch total damit, indem es sie zum Beispiel öfter mal, keine Ahnung, ihr T-Shirt ausziehen lässt und dann bouncen ihre Titten total rum.
Ja, und sie hängt auch an jedem Satz, hängt sie so ein Ja dran und so, was ja eigentlich so ein Neu-Ding ist und so. Aber in dem Fall ist es halt einfach dieser abgeranzte Mensch irgendwie, der auch dessen Hirn auch schon durch den Konsum und alles komplett weggerottet ist, und das Nja in ihren Sätzen schon irgendwie den fortschreitenden Brainrot darstellt, während ihre Schwester ja wie ein regulärer Mensch sprechen kann.
Ja, und dass du dann auch solche Szenen hast, wie zum Beispiel die Badeszene, die auch so ein bisschen edgy artig inszeniert ist. Und ich sag mal, wenn du in jedem anderen Anime diese Badeszene hättest, dann könnte man die hot finden. Aber hier kann man die nicht hot finden, weil erstmal ist ihr Badezimmer natürlich vollkommen zugeschimmelt und übelst abgerannt.
Alles vergilbt, und alles gelb, die Badewanne ist völlig gelb.
Und andererseits ist sie halt auch so ein absoluter Absturzmensch. Ja, ich glaube, gerade in einer, in der Otaku-Bubble, wo es ja auch viele Hikikomoris gibt, die vielleicht auch so leben, tatsächlich, wie dieser Charakter hier, trifft das wirklich, also wie gesagt, ich würde sagen, es bohrt den Finger total in die Wunde. Ja. Also es greift diese Thematik schonungslos und gnadenlos auf und, auch jeden idealistisch überhöhten Otaku-Eskapismus. Deswegen würde ich schon sagen, dass das hier ein sehr intelligenter Anime ist. Er ist absolut nicht angenehm zu schauen. Ich fand die Folge richtig schlimm. Ich fand das richtig hart durchzuhalten. Auch was für Abgründe hier offen gelegt werden, wie eben zum Beispiel ihre Schwester, die eigentlich von ihr nur ausgenutzt wird und total runtergezogen wird, weil sie eigentlich ein total vernünftiges Leben führt, aber ja am Ende eigentlich immer noch ihre Schwester liebt. Und deswegen auch einfach nicht davon loskommt. Also, auch sowas wird hier aufgegriffen. Und es ist wirklich, wirklich ganz, ganz unangenehmer, aber auch sehr genialer Anime. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welcher Stimmung man sein muss, um sich den zu geben. Weil das wäre kein Anime, wo ich sagen würde, ja, ich hab heute Abend so ein bisschen Lust auf ein Anime, dann setze ich mich in Ruhe hin und mach mir was an. Und dann mache ich mir Chainsmoker Cat an, so ein bisschen.
Es kommt doch ein bisschen drauf an, wie man es wahrnimmt, glaube ich, ne? Weil ich habe hier auch so ein Familie-Ritter-Watching-Enjoyment da rausgeholt. Also muss ich halt leider irgendwie zugeben, mich kann so Trash-TV bis zu einem gewissen Grad unterhalten. Auch so abgefuckte Scheiße aus früheren RTL2-Zeiten oder so, wenn das dann richtig, richtig extrem in die Extreme geht. Da habe ich, so ein bisschen was Voyeuristisches irgendwie hat's dann ja schon an sich. Und das kann mich auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen unterhalten. Ich empfinde da trotzdem, wenn es echte Menschen sind, einen gewissen Grad an Mitleid und wünsche denen dann trotzdem eigentlich nur das Beste. Aber muss ich zugeben, dass so eine Scheiße, auch halt Familie Ritter, Drachenlord und so weiter, dass das bei mir einen gewissen Unterhaltungsgrad ausmacht. Ich kann es aber auch wirklich absolut verstehen und finde das auch eine sehr gesunde Einstellung, wenn das Leute überhaupt nicht verstehen können und nachvollziehen können. Dann ist eigentlich alles richtig bei euch. und das tickelt so ein bisschen halt dieses Ding. Es fühlt sich an, als würde ich mir gerade halt einfach irgendwie so eine RTL2-Doku über den richtig, richtig heftig abgeranzten, abgestürzten Menschen anschauen. Und dadurch, dass es ein Anime ist, kann ich es, auch wenn ich weiß, dass sowas in der Form, eigentlich exakt in der Form, im echten Leben zuhauf existiert, kann ich es mit einem gewissen Abstand wahrnehmen. Und dadurch fühlt es sich irgendwie nicht so schlimm an, wie Drachenlord oder Familie Ritter oder RTL 2 Ranz-Dokus zu schauen. Sondern irgendwie hat es noch einen künstlerischen Aspekt hier für mich. Vom Gefühl her. Der auch irgendwie da ist, ne? Also es ist halt einfach eine schonungslose Darstellung von Menschen, die so leben und wie die ihr Umfeld negativ beeinflussen auch. Aber es will irgendwie auch alt abgefuckte Comedy sein.
Es ist, finde ich, immer so ein bisschen so die Frage, was kommt als nächstes? Also was möchte der Anime quasi so bezwecken? So, er hält den Spiegel vor, aber was dann? So, treibt er den Gedanken irgendwie noch weiter? Zieht er da noch irgendwie was raus oder entwickelt da irgendwas draus? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Also ich wünsche mir jetzt nicht mal unbedingt, dass jetzt hier irgendwie eine Pointe kommt von wegen, ach ja, sie wird, keine Ahnung, durch das Mitleid ihrer Schwester bekehrt und bessert sich als Mensch oder sonst irgendwas, auch wenn das natürlich das gefälligste Ende wäre, der Twist, der da irgendwie da ist. Aber ich glaube, mit diesem extrem tiefen Zynismus, mit dem dieser Anime vorgeht, wird es nicht dazu kommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt 12 Folgen lang schockierendes Katastrophenwatch wird. Und da ist halt natürlich die Frage, was kann der Anime sonst noch außer schocken? Kann er wirklich über 12 Folgen noch mehr bieten, um irgendwie Unterhaltungswert zu bieten, anstatt jetzt wirklich einfach nur 12 Folgen lang ihr Elend zu wiederholen, sozusagen?
Also ich weiß aus Clips aus Folge 2 und nachfolgend eben, dass noch andere suchterkrankte Katzen dazukommen, die teilweise noch viel kaputter sind. Also eine, die kifft, ist noch dabei. Es ist noch eine dabei, die sich Heroin spritzt. Also da geht's, die Abgründe gehen weiter. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Was am Ende die Message sein will, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, was der Anime daraus macht, ne? Weil der Manga am Ende ist ja an sich nur so eine Anthologiesammlung aus einzelnen Mini-Stories, die halt auf Twitter irgendwie veröffentlicht wurden ursprünglich. Und da ist natürlich die Frage, was so drei verschiedene Autoren, die alle immer irgendwie so solche kleinen Geschichtchen schreiben, ob die sich überhaupt gemeinsam abgesprochen haben, um da eine fortschreitende Story zu entwickeln, oder ob hier einfach nur verschiedene Facetten des Elends dargestellt werden und es am Ende, naja, im Status quo endet. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber vielleicht wird im Anime halt mehr draus gemacht, das kann natürlich sein.
Tja, auf jeden Fall harte Sache, aber unterhaltsam.
Ja. Gut. Machen wir mal die Zahlen. Auf ML haben wir eine 7,12 bei 9.148 Bewertungen. Stand hier der 15.07.26. Und unsere Community gibt eine 7,88 bei 16 Bewertungen. Ich glaube, das ist eine der höchsten Bewertungen, die wir in den letzten Monaten hatten. Wir haben eine Trümmer-Community. Und das ist ein Trümmer-Watch. Das haben wir uns so herangezüchtet. Ich kann es verstehen. Endo.
Ich gebe eine 7 von 10. Das war sehr unterhaltsam. Es war, wie gesagt, überhaupt nicht angenehm zu schauen. Es ist halt die Frage, kann das über den Schockfaktor hinaus noch was? Es zieht seine Satire, seine Persiflage sehr, sehr clever aus, finde ich. Aber kann es mehr als diese eine Pointe erzählen? Das ist halt die Frage. Deswegen, wie gesagt, 7 von 10. Ich werde das weiterschauen. Ich weiß nicht, wann ich es weiterschauen werde, weil ich weiß nicht, wann ich bereit dazu sein werde. Aber ja, interessanter Anime auf jeden Fall. Sehr interessanter Anime. Mal was anderes. Gabby.
Hatten wir eigentlich schon erwähnt, dass es produktionstechnisch mega nice ist? Alles? Also super hochwertig. Du hast es, glaube ich, so in einem Nebensatz erwähnt. Aber an der Stelle auch nochmal, möchte ich das Opening nochmal hervorheben, dass die ganze Zeit aus Filmreferenzen besteht. Und wir sind ja eigentlich immer mal so diese Leute, die sagen, ja, so random Filmreferenzen, so Ding existiert, hahaha, ist nicht so doll. Aber in dem Fall ziemlich cool designtes Opening, das in einem eigenen Stil einfach diese Filmszenen nacharbeitet und mega cool in Szene setzt. Also das kann ich schon feiern an der Stelle. Gibt's auf YouTube auch einen Vergleich mit den entsprechenden Szenen aus den entsprechenden Filmen. Und das Ending, das haben wir jetzt in der ersten Folge noch nicht gesehen, aber ich habe das schon mal so gesehen, das ist von einem Shaft-Regisseur. Übelst schäftig, richtig geil. Damit holt man mich ja sowieso ab. Super surreal alles, geiles Ending, Daumen nach oben und so. So, jetzt meine Bewertung. Ich gebe auch eine 7 von 10. Werd das auch zeitnah-ish weiterschauen, weil meine Anime-Wochenende-Gruppe das schon angemeldet hat. Und da machen wir dann so einen schönen Trümmer-Watch. Mal gucken, ob das dieses Jahr noch geschieht. Okay, dann haben wir das und wir gehen weiter zum letzten Anime für heute. Und zwar The World is Dancing. Lizenziert von ADN.
ADN.
Eine Manga-Adaption von Cypic. Die haben sich umbenannt. Die hießen vorher Cygames Pictures. Das ist jetzt deren erster Titel unter dem neuen Namen Cypic, was ja einfach nur die abgekürzte Variante ist. Haha, Japaner und ihre Abkürzungen. Hat man letztes Jahr mit Der Sommer, in dem Hikaru starb und Uma Musume Cinderella Grey. Der Manga lief von 2021 bis 2022 in 6 Bänden. Wo es ordentlich ist, so in 2 Jahren oder knapp, nicht mal 2 Jahren, einem Jahr im Prinzip so 6 Bände rausgeballert. Als Regisseur haben wir Kuroyanagi Toshimasa, bekannt aus Bakuten und The Great Passage. Und damit gibt's jetzt von Endo ein.
Ja!
So, hallo meine Freunde, willkommen hier zu Lars dem Sein Hip-Hop Dance Scores. Ich sehe, heute hat sich nur einer angemeldet bei mir. Das wird ja auch mal weniger. Dabei habe ich sogar diesmal hier so ein TikTok-Video gemacht hier, wo ich so ein bisschen abhample. So, Endo bist du, oder?
Jawohl.
Ich habe gehört, du willst Hip-Hop tanzen lernen.
Gern.
Okay, pass auf. Ich mach vor, du machst nach, ne? Also okay. Hier, mach mal hier. Sibylle, mach mal die Musik an. Ich höre noch nichts, Sibylle. Sibylle, mach mal hier Slim Shady an hier. Please stand up und so.
Die Stereoanlage ist gerade in die Luft geflogen.
Scheiße, Mann, Sibylle. Na gut, dann geh raus, mach deine Rohrerpause. Ja, sorry, Endo. Müssen wir heute abbrechen jetzt hier. Machen wir Hip-Hop-Tanzkurs für nächste Woche. Aber bezahlen musst du trotzdem für heute. Macht 80 Mark.
Das ist aber ein Trümmer-Podcast.
Lass mal die Kröten überwachsen hier.
Was eine Scheiße. Ja, hier, komm, hasse.
Danke. Kacke. Und jetzt erzählst du noch, worum es in dem Anime ging.
In The World is Dancing geht es um den guten Onyasha, nicht den Inuyasha, das ist sein Cousin dritten Grades. Nein, es geht um den Onyasha. Und der heißt mit bürgerlichen Namen Seami Motokiyo und ist tatsächlich eine Person aus der japanischen Historie. Der hat nämlich das No-Theater gegründet. Warum hat er das No-Theater gegründet? Ja, er ist der Sohn eines Chefs, Vorsitzenden, Anführers, was auch immer, einer Theatergruppe, die ihre Zuschauer im Japan des 14. Jahrhunderts vor allen Dingen mit Tanz unterhält. Und kommt da irgendwie nicht so richtig rein in die Thematik. Sein Vater will natürlich, dass er das lernt. Er checkt's aber nicht so ganz. Versteht aber auch ehrlich gesagt gar nicht, warum er sich da nach den ganzen Regeln und Prinzipien verhalten soll, die sein Vater ihm nahe bringt, wenn es anders doch viel, viel mehr Spaß machen würde. Und als er eines Tages in so eine Hütte da rein läuft,
poltert,
die in der Gegend poltert, begegnet er einer Frau, also ich glaube, es war zumindest eine Frau, die auf eine Art und Weise tanzt, wie er es noch nie zuvor gesehen hat. Und das erweckt in ihm eine Inspiration, einen ganz neuen Tanzstil, einen ganz neuen Theaterstil zu entwickeln und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Gabby, haben die Macher beim Studio Cypic hier ihrer Kreativität freien Lauf gelassen?
Naja, vielleicht so ein bisschen.
Ringfügig meinst du?
Geringfügig, ja. Nein, Digga, das ist, es ist wieder ein weiteres Liebhaberprojekt von Cygames Pictures, beziehungsweise Cypic, wie sie jetzt heißen. Es ist einfach irgendwie ein Studio, das mit dem unendlichen Geld, was Cygames einnimmt, einfach finanziert wird und damit einfach solche Projekte finanzieren kann. Und das machen sie ja jetzt die ganze Zeit schon seit Jahren. Und, ich weiß gar nicht, ich glaube, der erste große Hype-Titel, den sie jetzt in langer Zeit mal produzieren werden, wird im Januar Kakurabachi sein. Aber das hier ist wieder einfach so ein Titel, an die sich einfach andere Studios gar nicht mehr rantrauen. Oder seltenst rantrauen würden. Und man merkt einfach, wir haben hier wieder ein Anime-Produktionsteam, das hier einfach Bock hat, heftig abzuliefern. Mit unfassbar großartigen Animationen von vorn bis hinten. Also es geht bei super flüssigen Charakteranimationen los, super kreative, cartoonige, morphende Reaktionen der Charaktere. Geht weiter mit super flüssigen Tanzanimationen, bis dann das Ganze gipfelt im Ende, zum Ende in der surrealen Sequenz, wo er diese Frau beim Tanzen beobachtet und es einfach fast schon irgendwie von der Inszenierung her so eine Horrorstimmung hat zu Beginn, aus der dann eine sowas Inspirierendes irgendwie wird. Also was einfach so die Inspiration dann auf eine super krasse Art und Weise darstellt. Und dabei haben wir mehrere verschiedenste Animationsstile, die dann einfach kombiniert werden am Ende. Im Ending genauso. Mit ganz viel Detailreduktion wird gearbeitet und dann kommen wieder Details hinzu. Ich müsste jetzt einfach nochmal reinschauen, ich hab's jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich guck's euch einfach selber an. Es ist auf jeden Fall ein Fest für Animationsfans, für Sakuga-Fans.
Ja, würde ich mich total anschließen. Also optisch hat der Anime ordentlich abgeliefert, war auch generell sehr, sehr atmosphärisch, fand ich, und auch wieder ein Historical-Titel, der trotz, dass er ja noch mehr historical ist, weil er sich ja tatsächlich auf eine existierende historische Persönlichkeit bezieht und keine fiktive Historical-Geschichte ist, relativ greifbar, fand ich.
Die, by the way, ich habe gerade gegoogelt, in allen Darstellungen ebenfalls als Fanboy dargestellt wird, also selbst da ist man akkurat.
Nice. Ja, ich fand, die Geschichte war sehr greifbar. Also normalerweise hast du bei solchen Titeln ja das Problem, dass die sich auf irgendwelche spezifischen Details der japanischen Historie beziehen, die vielleicht ein Japaner, der das alles im Geschichtsunterricht hatte, direkt versteht, aber halt für jemanden, der aus dem Westen, der das Ganze nicht hatte und der sich vielleicht bis jetzt auch noch nicht so detailliert mit der japanischen Geschichte auseinandergesetzt hat, ein Buch mit 7 Siegeln sind. Aber hier ist das Ganze vielleicht ja auch deshalb, weil es ja auch um ein sehr griffiges Thema herum strukturiert ist, sehr, sehr einfach zu erfassen, weil am Ende steht ja hier, dass es so ein bisschen um, ja, boah, wie beschreibt man das am besten? Ich habe heute so ein bisschen Wortfindungsstörung. Kunstfreiheit wäre hier das falsche Wort, weil das wird ja eher,
aber
wird ja eher in einem politischen Kontext genutzt. Nein, es geht hier Ausdrucksfreiheit, ne? Also, dass es so ein bisschen darum geht, dass du, ja, dass ob eine Kunstform sich nach bestimmten Regeln und Prinzipien richten muss. Oder ob sie da etwas freier ist. Ich finde das total interessant. Ich habe gestern angefangen mit meiner Freundin Your Lie in April zu rewatchen, wo es ja auch darum geht, hier dann in Bezug auf klassische Musik und warum die klassische Musik ja so ein bisschen so deren den Ick hat, quasi, dass alles unbedingt sich ganz klar nach dem Notenschied richten muss und die Stücke immer gleich gespielt werden müssen und dass es ein absoluter Fauxpas ist, wenn jemand mal die Stücke anders arrangiert oder so.
Ja, und da hat man dann natürlich den krassen Kontrast, ne, zwischen dem Vater, der halt einfach dieses strenge Theaterkonstrukt in seinem Kopf hat und das irgendwie auch seinem Sohn dann aufzwingt, damit alles nach Plan verläuft und der Sohn dadurch die Lust aufs Tanzen verliert, einfach nur, weil er sich nicht in dieses enge Korsett gezwungen fühlen möchte und jetzt eben diese Ketten zu sprengen versucht. Ist eigentlich ein ganz klassischer Aufbau, den man in vielfältiger Art und Weise so in der Form schon in verschiedensten Unterhaltungsmedien hat, aber deshalb,
gleichzeitig ist eine Debatte, die auch immer wieder geführt wird, ne? Ich meine, wir hatten ja in unserem Discord, den ihr auf nanaone.net findet, das solltet ihr unbedingt vorbeischauen, ja zum Beispiel auch schon öfter die Diskussion, ob Filme sich an bestimmte Regeln und Prinzipien zu halten haben oder ob und was überhaupt einen guten Film ausmacht. Und da ging die Meinung ja auch sehr, sehr auseinander. Also auch im Sinne von, ja, eine Geschichte muss das und das und das mitbringen oder das und das und das nicht. Deswegen, es ist ja auch irgendwie ein interessantes Thema.
Was, by the way, ich auch für den Regisseur spricht, dass dann in diesem Moment, in dem diese Regeln gebrochen werden, auch die Regeln der Animationen der modernen Animationskunst gebrochen werden quasi und man komplett am Freestylen ist mit verschiedensten Animationsstilen, die dann einfach zusammen gemischt werden. Also das ist, fand ich auch sehr strong in dem Moment, weil das nochmal unterstrichen hat.
Absolut. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das weiter noch geht, ob das weiterhin griffig bleibt, aber ich hätte schon Bock, das weiterzuschauen. Ich muss sagen, wir sind momentan irgendwie so ein bisschen in einer Zeit mit sehr guten Historical-Anime, oder? Also letzte Season mit Nippon Sangoku, der ja in der ersten Folge schon total überzeugen konnte.
Ja.
Und diese Season das
hier. Weil Nippon Sangoku theoretisch kein Historical-Anime war, weil er in der Zukunft spielt, nur dass die Zukunft sich halt zurückentwickelt hat.
Ja, gut. Okay, das war ein Fantasy-Historical-Setting. Aber ja, irgendwie versteht Japan langsam, vielleicht ist das ja ein positiver Einfluss der Verwestlichung von Anime, dass man Historical-Anime ein bisschen greifbarer macht. Ich bin gespannt, wo das weiter noch hingeht. Also ich finde die Thematik eigentlich cool. Ich finde die Umsetzung hier absolut über jeden Zweifel erhaben. Ob die eigentliche Geschichte mich wirklich mitreißen kann, das werden wir sehen. Also ich muss sagen, ich fand ihn jetzt, unseren Fanboy-Hauptcharakter, war jetzt kein Charakter, wo ich so total mich reinfühlen konnte, wo ich so total interessiert war, wie es mit dem so weitergeht und wie der sich noch so entwickelt. Und ob es am Ende nicht dann doch ein bisschen sehr bubbly wird von der Erzählung. Also ob es am Ende nicht auf ein etwas schöneres Glaub an deine Träume hinausläuft, sondern ob da vielleicht noch ein bisschen mehr Nuancen und ein bisschen mehr Colors reingebracht werden. Das wäre so der einzige Zweifel, den ich daran hätte. Ja, aber nichtsdestotrotz war es eine spannende erste Folge.
Ja, wäre auch für mich so das Ding, wo das Ding auf jeden Fall noch Reserven hat bei den Charakteren und bei der generellen Story, weil die Story ist erstmal runtergebrochen, wenn wir die ganze Inszenierung rausnehmen, nichts Besonderes. Also, dass dieses so
Bang-Dream all over again.
Oh Gott. Ich setze mich über die Wünsche meiner Eltern hinweg und entwickle irgendwie meinen eigenen Stil von irgendwas oder so. Das hatten wir auch in Anime-Form ganz oft gehabt und generell in der Kunst sehr oft. Also in der Form war das alles so. Also ich fand die erste Folge jetzt nicht inhaltlich komplett durchgängig so engaging irgendwie. Also das hat mich jetzt nicht durchweg komplett mitgerissen gleich und so. Das Mitreißen kam zum Schluss, als dann halt diese eine Schlüsselszene kam. Aber deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig jetzt hier noch zu sagen, das ist jetzt gleich der nächste große inhaltliche Banger. So war es einigermaßen stabiles Historical Slice of Life dazwischen. Das aber halt komplett von den Produktionswerten lebt. Nichtsdestotrotz, super sackstabiles Ding mit absolut krassen Produktionswerten von vorn bis hinten. Also jetzt wirklich nicht nur in der Szene am Ende, sondern das ist wirklich durchweg einfach unfassbar flüssig produziert, unfassbar hochwertig produziert. Schaut rein. Das ist auf jeden Fall ein Ausnahmetitel, der wahrscheinlich auch wieder, vor allem hierzulande, aber generell wahrscheinlich weltweit massiv untergehen wird. Das hat auf jeden Fall nicht verdient. Also da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen.
Jawohl. Dann kommen wir zu den Zahlen, würde ich sagen. Oh Gott, meine Stimme haut ab. Auf MRL haben wir eine 7,52 bei 2130 Bewertungen. Stand auch hier, ihr könnt es euch denken, der 15.07.2026. Unsere Community gibt eine 6,27 bei 11 Bewertungen. Und wenn ihr euch fragt, was für Bewertungen denn, dann lasst mich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es war mal ein süßer Mann namens Gabby, der sich dachte, hey, ich nehme nicht nur einen Podcast auf, in dem ich über die Anime der aktuellen Season rede, sondern ich mache auch einen Livestream. Da können Leute dann einschalten und die Anime mit uns zusammen gucken, während wir drauf reacten. Und es wird natürlich noch ganz, ganz viel Kram gelabert, der es überhaupt nicht in den Podcast schafft. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hier hört, denn lasst mich euch erzählen, diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Wenn ihr diesen Podcast hier hört, dann könnt ihr diesen Stream wirklich schauen. nanaone.net/livestream ist da eure Adresse. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr findet der Stream statt. Ihr freut euch, wir freuen uns. Und auf nanaone.net findet ihr auch unseren Discord. Und um den Kreis zu schließen, da findet ihr den Livestream-Channel und da könnt ihr mitbewerten. Also kommt auf nanaone.net, schaltet den Stream ein. Donnerstag 19.30 Uhr ist euer Termin und erfreut euch an allem. Gabby, was gibst du?
Ja, blanke Wahnsinn. Ich gebe eine 7 von 10 erstmal. Da ist potenziell Luft nach oben da. Aber erstmal schauen. Das war eine super solide erste Folge. Hat Bock gemacht. Aber noch nicht intensiven Bock. Aber mal schauen. Kann ja noch werden. Endo.
Ich gebe eine 6 von 10. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich gucke erstmal, ob das inhaltlich jetzt wirklich am Ende so ein bisschen zu Fairytale-haft wird. Also nicht der Anime Fairytale, sondern märchenhaft wird. Oder ob es dann doch ein bisschen mehr Substanz entwickeln kann im späteren Verlauf. Aber nichtsdestotrotz eine unterhaltsame erste Folge auf jeden Fall.
Geil. Und dann sind wir durch für heute. Das war doch wieder. Ja, vielleicht ein bisschen durchwachsen heute. Aber ein bisschen stärker durchwachsen als der letzte Podcast. Aber immer noch, immerhin. Bis jetzt eigentlich noch eine stabile Season. Wir hoffen mal, es bleibt dabei. Und wir hoffen ebenfalls, dass ihr uns vielleicht 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts gibt. Das ist für euch kostenlos und für uns auch kostenlos. Und wir freuen uns dann darüber, wenn mehr Leute diesen Podcast hören. Ne? Und vielleicht kommt ihr mal vorbei bei uns auf Discord, nanaone.net. Da findet ihr auch den Sendeplan zum Livestream jeden Donnerstag um 19.30 Uhr und jeden Sonntag um 20 Uhr. Sonntag gibt's Retro-Stream. Guck mal, alten Scheiß aus den 90ern. Richtig geil. Bald gibt's Pokémon. Das sollte man vielleicht nicht verpassen. Dann reacten wir live auf die erste Pokémon-Folge. Wow, krass. Hat noch nie jemand gemacht.
Vielleicht der ein oder andere. Ist ein bisschen eher so ein Nischen-Anime.
So ein Underground-Ding, ne? So ein Liebhaber-Anime. Genau. Ne? Ansonsten, nanaone Contime hören, das ist unser Schwester-Podcast. Powered by Endos geilem Gehirn. Und findet ihr auch auf nanaone.net und auf Spotify und Apple Podcasts und ganz Podcast-Schlons-Zeug. Und wenn ihr noch weitere Dinge über Nanawan erfahren wollt, dann haben wir euch jetzt noch so ein ganzes Buch zusammengeschrieben und das Buch, das liest, dafür haben wir halt so einen Synchronsprecher rangeholt, der möchte euch das ganze Buch jetzt vorlesen. Das kommt jetzt direkt im Anschluss an den Podcast, also bleibt gerne dran, wenn ihr das Buch hören wollt. Schauspieler, den wir engagiert haben, der war sehr, sehr teuer, also bitte wirklich anhören, ist Mitch. Und ja, da freuen wir uns darauf. Tschaußen.
Auf Tschüss. Tschüss.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanawan.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet
Donnerstag
ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.